Ich war gerade zu langsam, als Ralf gefragt hat, wegen Erlebnissen und habe mich auch nicht so richtig getraut. Aber ich dachte, es ist auch mal wichtig, was Positives zu sagen und das Positive festzuhalten. Das hat jetzt gar nichts mit der Predigt zu tun, aber ich wollte es trotzdem erzählen. Oder vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ich stolper ja immer so ein bisschen durchs Leben und suche mich und meinen Gott und frage mich, wie meint das mit mir? Meint das gut? Und so bin ich zur Landeskirche gekommen, weil ich eine Zeit lang in meinem Leben kaum anderen Gottesdienst aushalten konnte, die mir zu vertraut waren. Und da wollte ich mitarbeiten, weil ich dachte, wenn ich da Mitglied werde und die Kirchenbänke abnutze, dann kann ich auch helfen. Und Landeskirche kann mit sowas gar nichts anfangen, so, wenn jemand mitarbeiten will. Das war alles ganz schwierig und mir ging es sowieso nicht so gut. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, in diesem ganzen Chaos kam irgendwann die Pastorin auf mich zu und sagte, die Zeiten ändern sich und wir brauchen Menschen mit deinen Gaben. So, das ist jetzt die Kurzfassung. Und jetzt letzte Woche hat der Kirchenvorstand beschlossen, fast 6.000 € in mich zu investieren, um mich zum geistlichen Begleiter auszubilden. Was interessant ist, ist, dass jemand an mich glaubt. So, das wollte ich sagen und das empfinde ich schon auch als Gottes Führung in einem Bereich so Landeskirche als ehemaliger eingefleischter Freikirchler. Das sind viele Gräben und viele Vorurteile, dass die so sich auf mich einlassen und dass ich finde das spannend so. Ähnlich wie eine Lehre wird es mich wahrscheinlich herausfordern, aber es ist andererseits auch, finde ich, es Abenteuer. Und dafür bin ich Gott sehr dankbar. Und das ist eigentlich die Ermutigung, das wollte ich eigentlich sagen, dass in vielem Chaos es nicht immer leicht ist, aber dass Gott immer wieder was Schönes schenkt, auf ganz unterschiedlichen Arten. Und vielleicht die Ermutigung für euch, auch zu gucken, wo Gott ein kleines Blümchen in den Asphaltritzen wachsen lässt in eurem Leben. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der Rahmen, in den ich das, was ich jetzt sage, stellen möchte. Die Blumen, die in den Asphaltritzen wachsen, weil wir werden uns jetzt ein bisschen mit hartem Asphalt auseinandersetzen. Die Predigt heißt der Tod und die Hoffnung. Und ich nehme euch mit in den Tod, nicht um euch zu deprimieren, aber weil ich glaube, es ist gut, sich vorzubereiten auf etwas, was für jeden von uns kommen wird. Wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, werden wir alle sterben und vorher unter Umständen auch krank sein. So wie zum Beispiel Steve Jobs, der vor Studenten und Studenten eine Abschiedsrede hielt für ihn, aber für sie war das die Startrede in ihr Leben. Er hat also in Stanford, als Studenten fertig waren mit ihrem Studium, hat er eine Rede gehalten. Das war zu einem Zeitpunkt, als er mit Anfang 50 an einer seltenen Variante von Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt war und die Ärzte ihm gesagt hatten, das wird nicht mehr. Ordne dein Leben, lass alle Hoffnung fahren, nimm Abschied. Ich weiß nicht, erinnert euch vielleicht noch, ich glaube, das war auch damals viel in den Nachrichten. Er sprach also in Stanford 10 Minuten über das Scheitern, die Krankheit und den Tod. Niemand stirbt gern, rief er den Absolventen zu, aber keiner entkommt am Ende und auch ihr nicht. Und er schloss, so wie er das konnte, weil ich glaube, er konnte mit Gott nicht so viel anfangen, er schloss mit einem Appell. Eure Zeit ist begrenzt, also vergeudet sie nicht. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, hätte die Bibel vielleicht gesagt. Und ein zweites Schlaglicht spielt in der Intensivstation der Berliner Charité. Da ist ein 42-jähriger Covid-Patient auf der Intensivstation. Und die Ärzte und die Pfleger tun alles menschlich und medizinisch Mögliche, um den Familienvater zu retten. Seine Frau ist jeden Tag bei ihm. Sie sitzt an seinem Bett, hält seine Hand, redet mit ihm, auch wenn er sediert ist. Sie singt wundervoll, Nacht für Nacht. Betet unaufhörlich. Die Situation verschlimmert sich und er stirbt. Die Frau ist unendlich traurig, gleichzeitig hört sie nicht auf, Gott zu loben und ihm zu danken für die Begleitung und für die Patienten, die überlebt haben. Ich hätte wahrscheinlich nicht so reagiert. Ich fürchte, ich würde in Depression und Wut versinken. Aber ich würde auch immer wieder versuchen, einen hellen Moment zu erwischen. Ich würde mir eine Gemeinschaft suchen, wo man über Scheitern reden kann und Zweifel und mutmachende Lieder singt, so wie ihr heute Morgen das getan habt. Ich würde versuchen, daran festzuhalten, dass Gott größer ist als mein kleiner Glaube und tiefer als meine Not und Einsamkeit. Und dass er schon längst alle Krankheiten in meinem Leben und im Leben der Welt überwunden hat. Ich würde daran festhalten, was ich euch jetzt predige, was ich mir erarbeitet habe und woran ich mich dann hoffentlich erinnere. Und ich würde euch einladen, mit auf diese Gedankenreise zu kommen, dieses Bild anzugucken, was ich male, und zu gucken, ob ihr eure eigenen Pinselstriche hinzufügt und was euch das Bild sagt. Und vielleicht, wenn ich nicht zu lang geredet habe, frage ich euch am Ende, was euer Gedanke ist zu dem Thema. Ein Gedanke, ein Satz. Grundlage ist, was ein Mensch im Alten Testament, Hiskia, mit Gott und dem Tod erlebt hat. Und ich lese es nochmal, weil es mir oft so geht, wenn ich einen Text einmal höre, dann verstehe ich ihn nicht so richtig. Ich habe allerdings jetzt ein kleines bisschen eine andere Übersetzung. Das ist die Gute Nachricht Übersetzung. Aber ich könnte, wenn du mir den Zettel gibst, dann lese ich nochmal die gleiche. Das ist nämlich wieder so ein Text, der in unterschiedlichen Übersetzungen anders übersetzt wird. Gerade im Alten Testament sind die Überlieferungen auch nicht immer so ganz präzise. Aber wir einigen uns jetzt einfach auf Hoffnung für alle. Die hat der Gastgeber ausgesucht. So soll es sein, der Hausvater. Dieses Gedicht schrieb König Hiskia von Juda, nachdem er wieder gesund geworden war. Ich dachte, in den besten Jahren meines Lebens muss ich an der Schwelle des Todes stehen. Mitten aus dem Leben werde ich herausgerissen. Nie wieder darf ich den Herrn begegnen hier unter dem Lebenden. Nie mehr Menschen auf dieser Erde sehen. Mein Leben gleicht einem Nomadenzelt, das abgebrochen und weggetragen wird. Es ist wie ein Tuch, das zu Ende gewebt wurde. Du schneidest seine Fäden ab, mit denen es am Webstuhl hing. Tag und Nacht spüre ich, dass du meinem Leben ein Ende machst. Bis zum Morgen schreie ich zu dir, aber du überfällst mich wie ein Löwe, der all meine Knochen zermalmt. Tag und Nacht spüre ich, dass du meinem Leben ein Ende machst. Meine Stimme ist dünn und schwach wie das Zwitschern einer Schwalbe. Ich krächze wie ein Kranich und mein Klagen klingt wie das Gurren einer Taube. Mit müden Augen starre ich nach oben. Ich bin am Ende, Herr, komm mir doch zu Hilfe. Was soll ich im Nachhinein noch sagen? Nur das. Er hat versprochen, mich zu heilen. Und er hat es auch getan. Nun kann ich den Rest meines Lebens gelassen verbringen. Doch nie will ich vergessen, welch bitteres Leid ich erlitten habe. O Herr, von deinen Worten und Taten lebe ich. Sie geben mir alles, was ich brauche. Du hast mich wieder gesund gemacht und mir von Neuem das Leben geschenkt. Ja, mein bitteres Leid musste der Freude weichen. In deiner Liebe hast du mich vor Tod und Grab bewahrt. Du hast alle meine Sünden weit hinter dich geworfen. Denn in der Unterwelt dankt dir niemand, kein Toter preist dich mit Liedern. Die Leichen in den Gräbern hoffen nicht mehr auf deine Treue. Aber die Lebenden, sie danken dir, so wie ich dich heute lobe und dir danke. Die Väter erzählen ihren Kindern, dass du treu bist und deine Versprechen hältst. Herr, du hast mich gerettet. Darum wollen wir dich preisen unser Leben lang, dich loben in deinem Tempel mit Musik und Liedern. Ein Bild, ein Weg, drei Stationen. Wenn der Lebensfaden einfach abgeschnitten wird, reden in einer schwierigen Beziehung, und Edelsteine im Matsch. Der erste Gedanke, wenn dein Lebensfaden einfach abgeschnitten wird. Hiskia war einer der wenigen Könige im Alten Testament, von dem es hieß, er tat, was dem Herrn gefiel. Das ist ja, wenn man mal so die Bibel liest, manchmal ein bisschen frustrierend. Aber Hiskia war ein Guter. Er hat sogar eine kritische Situation überstanden, als eine der damaligen Weltmächte seine Hauptstadt belagerte. Es schien alles sehr gut für ihn zu laufen. Aber dann wurde er plötzlich krank, sehr krank. So krank, dass der berühmte Prophet Jesaja zu ihm sagte: Bestell dein Haus, das wird nicht mehr. Ordne deine Dinge, nimm Abschied und lass alle Hoffnung fahren. Was nutzte es ihm jetzt noch, dass es ihm so gut ging, dass er Reichtümer hatte, dass er Karriere gemacht hatte? Jetzt war alles nur noch zum Heulen. Und genau das hat Hiskia getan. Er hat sein Gesicht zur Wand gewendet und geweint, ohnmächtig, und mit Gott geredet, im Angesicht seines Todes. Was ist der Tod? Man kann den Tod betrachten als Übergang zu etwas anderem, zu einem ewigen Ort. Man kann sagen, dass etwas im Menschen ist, ein Funke, der irgendwie weiter dauert, die Seele, die entfleucht. Die alten Vorväter haben die Fenster aufgemacht, wenn die Menschen gestorben sind, dass die Seele raus konnte. Ich weiß nicht, wenn ihr eure Arbeitskollegen fragt, eure Nachbarn, was sie denken über den Tod und über den Menschen und das Sterben. Für den Menschen des Alten Testamentes gab es nach dem Tod nichts mehr. Da gab es einen dunklen Ort, aber der Tod war für ihn Trennung von Mitmenschen, vom Gottesdienst, von dem Ort, wo er Gott sah und damit auch ein bisschen von Gott. Ein Ort, der Gott verlassen war. Denn die Toten loben dich nicht mehr, Vers 18, und der Tod rühmt dich nicht, und die in die Grube fahren, warten nicht auf deine Treue. Ein Schattenort vielleicht, in dem die Toten vor sich hin dämmerten, ein Unort, totes Gelände für den Menschen des Alten Testaments. Das Leben, das war das, was er lebte, und was danach kam, war das große Nichts, Dunkelheit, Schatten. Wir leben nicht mehr in der Welt des Alten Testaments, in ihren Todesvorstellungen, aber auch wir leben mit dem Tod. Der Tod ist unausweichlich. Das wissen wir alle. Er umgibt uns nicht permanent, das könnten wir nicht aushalten. Nach Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag kommt Sonntag und der Montag, und wir haben wahrscheinlich schon für den Dienstag und Mittwoch geplant. Das Leben hat seinen Rhythmus und seinen Takt, und das ist völlig in Ordnung. Aber es kann schnell aus dem Takt geraten, dieses Leben. Hin geht die Zeit, her kommt der Tod. Unsere Lebensmöglichkeiten werden abnehmen, die uns widerfahrenen Lebenshemmungen werden immer größer, je älter wir werden. Unsere Hoffnung, Pläne, Erwartungen immer relativer, immer eingeschränkter. Wir eilen dem Nullpunkt entgegen. Und vielleicht fahre ich gleich aus dem Parkhaus raus und mich nimmt ein LKW mit. Wir werden sterben. Das ist etwas, was alle Menschen vereint. Vielleicht liegt ein wenig Trost in dieser Solidarität der zum Tode Geweihten, in dieser Unausweichlichkeit. Auf jeden Fall müssen wir uns zumindest dafür keine Vorwürfe machen, wenn wir sterben, dass wir etwas falsch gemacht haben. Außer vielleicht, wenn wir geraucht haben, sollten wir uns über den Lungenkrebs nicht beschweren. Aber in dieser Solidarität liegt ja auch nur eigentlich ein wenig Hoffnung. Am Ende des Tages ist jeder beim Sterben allein. Zumal, wenn es mitten aus dem Leben, wenn jemand mitten aus dem Leben gerissen wird, wie Hiskia. Wenn das so ist, dass das Zelt, das ich gerade so schön über mir gebaut habe, abgerissen wird, wenn auf einmal irgendeine Hand den Faden abschneidet meines Lebens. Ich bin als Notfallseelsorger 2-mal zu Menschen gerufen worden von der Polizei, die ganz plötzlich gestorben sind, zur Toilette gegangen sind und nicht wiedergekommen sind. Warum auch immer Menschen auf der Toilette sterben, das passiert aber häufiger. Oder ein alter Mann wachte auf neben seiner toten Frau. Plötzlich wird der Lebensfaden abgeschlossen. Das Schönste übrigens für euch mal, das Beste, was ich als Pastor in meinem Leben jemals gemacht habe, ist, dass ich bei diesem alten Mann geblieben bin und auf seiner Couch übernachtet habe. Ich habe nicht viel geredet, ich habe einfach nur da vor mich hingeschnarcht. Aber er war neben seiner toten Frau und ich war im Wohnzimmer. Es ist gut, wenn wir einander begleiten, und wir müssen gar nicht immer viel reden. In all dem möchte ich euch nicht deprimieren, sondern ich möchte mit euch auch über Hoffnung reden und darüber uns ein bisschen vorzubereiten. Ich möchte mit euch über Gott reden, der ewig ist, Fels in jeder Brandung, auch in dieser Brandung des Todes. Alles, was wir erleben, auch unser Sterben, unsere Krankheit erleben wir mit ihm und aus seiner allmächtigen Hand. Wenn ich diesen Gedanken aber weiterdenke, dass Gott allmächtig ist und dass alles vor ihm und seinem Thron vorbei muss, komme ich an den schwer zu verstehenden Punkt, dass auch Krankheit und Leid an ihm vorbei müssen. Und wenn er allmächtig ist, dann sagt die Logik mir, dann nämlich muss ich auch Krankheit aus seiner Hand nehmen, was auch immer das sagt, dass er das zugelassen hat über ihn und seinen Plan mit mir. Aber ich möchte diesen Gedanken durchhalten, auch wenn ich ihn nicht wirklich durchhalten kann, auch wenn ich ihn nicht zu Ende denken kann, weil ich Gott suche und ihm begegnen möchte. Ich komme an meine Grenzen, aber ich möchte durchhalten, dass Gott mich in meinem Leben hält, auch wenn mir Leid passiert, auch wenn es aus seiner Hand kommt, wenn er es zugelassen hat, warum auch immer. Vielleicht nicht verursacht hat, aber zugelassen hat. Warum greift er manchmal ein, frage ich mich, und manchmal nicht? Schwierige Fragen, die ich ihm nicht direkt stellen kann, wie einem Menschen, den ich sehe. Deswegen zweiter Gedanke, reden in einer schwierigen Beziehung. Hiskia wendet sich diesem Gott zu, ganz bildlich, indem er sein Gesicht zur Wand wendet und nicht mehr mit Menschen redet, sondern mit Gott. Aber wie er mit diesem Gott redet, Gott ist wie ein Löwe, der über ihn kommt. Kann man so mit Gott reden? Seine Knochen wie ein Löwe zermalmt. Ist das wirklich das richtige Gottesbild, dass Gott meine Knochen zermalmt? Gott muss eine Menge aushalten. Interessant ist die Schilderung des gleichen Geschehens in den Versen vorher zu lesen. Sehr viel kürzer. Jesaja bittet und Gott erhört und alles ist gut. Diese zweite Schilderung, unsere Schilderung, hat eine ganz andere Tonlage. Gott wird ganz anders erlebt, auch wenn das Ende gleich ist. Im ersten Vers, ihr könnt das durchlesen, im ersten Teil sagt Hiskia, schenk mir noch 15 Jahre, ich habe immer alles gut gemacht und Gott macht das. Ist so ein bisschen so ein Kindergebet, finde ich. Auch darüber könnte man mal predigen. Gott lässt sich darauf ein, aber hier in unserem Text lässt uns Hiskia in seine Seele schauen und sagt, man merkt, dass das gar nicht alles so leicht und einfach war und dass er sehr gezweifelt hat an Gott. Und das hat mich in der Vorbereitung auf den Gedanken gebracht, dass es hilfreich ist, zwischen Gott und meinem individuellen Erleben und auch zwischen den Glaubenserlebnissen anderer zu unterscheiden. Wie wir von Gott hören, welches Bild wir von uns Gott machen, was wir erwarten, worunter wir leiden, all das ist nochmal ein ganz anderer Schnack, als wer Gott ist. Ein festerer Grund als mein Glauben, der so oft wankt und unsicher ist. Ein festerer Grund auch als manche Arten, wie andere Gott beschreiben. Ein festerer Grund als wie ich Gott manchmal erlebe, ist, wer Gott tatsächlich ist. Wie finde ich das raus? Der feste Grund, auf dem ich stehen kann, ist sein Wort, in dem er sich beschreibt. Und ich habe gedacht, für mich und vielleicht auch für den einen oder anderen ist es vielleicht auch mal eine Idee, Gott nicht in seinem Glauben zu suchen, sondern in seinem Wort. So gemeint, dass der Glaube oft schwankend und zweifelnd ist, auch begrenzt. Und zu sagen, nicht immer, wie ich über Gott denke, wie ich an ihn glaube, ist vielleicht der Weisheit letzter Schluss, sondern Gott ist nochmal ganz anders. Und in seinem Wort habe ich eine gute Adresse, Gott immer wieder neu zu suchen. Und dort finde ich ihn nicht als unpersönliche Schicksalsmacht, sondern als ein persönliches Gegenüber, das wir bitten dürfen, das wir bitten sollen. Das nicht nur hört, sondern auch erhört. Ein Gott, der es sogar zulässt, dass er sich selbst widerspricht, weil er Gebete erhört und dann ganz anders handelt, als er angekündigt hat, ist eigentlich auch ein bisschen peinlich, könnte man sagen. Was sollen die anderen denken? Ein durch und durch nahbarer Gott. Also der Gedanke war, weil Hiskia mal so beschrieben wird und mal so, dass Gott noch mal ganz anders ist, als wie wir ihn erleben, welche Bilder wir von ihm haben und zu gucken, wie können wir Gott finden, zum Beispiel in seinem Wort. Ein Gott, der sich bitten lässt, der sich von diesem Kindergebet von Hiskia hat bitten lassen und der seinen Plan geändert hat. Nicht so, als würde Gott jedes Gebet in unserem Sinne erhören, als wäre er in unserer Gewalt. Deswegen ein Kindergebet. Gott zu sagen, ich habe immer alles richtig gemacht, lass mich nicht sterben, wird nicht immer funktionieren. Gott bleibt frei, wenn er Gebete nicht so hört, wie wir sie an ihn gerichtet haben. Gott bleibt frei, auch Leid und Krankheit und Tod zuzulassen. Er weiß warum, auch wenn das menschlich unvorstellbar ist und zu ergründen unmöglich. Aber das möchte ich festhalten, dass er der liebevolle Vater ist und dass er allmächtig ist. Und immer wieder beschreibt ihn die Bibel als Vater, der Erbarmen hat über seine Kinder, der sich nach ihnen sehnt, der ihnen helfen will. Und mir fällt Golgatha ein, wo Gott meinen Zustand, mein Leid, meine Krankheit zu seinem Zustand macht, wo er sogar meinen Tod zu seinem Tod macht. Und Hiskia wendet sich an diesen Gott voller Vertrauen, so wie er das kann. Ich sehe dich nicht mehr, Gott, aber bitte hilf mir. Um Trost war mir bange. Oder Vers 14, meine Stimme ist dünn und schwach wie das Zwitschern einer Schwalbe. Ich krächze wie ein Kranich und mein Klagen klingt wie das Gurren einer Taube. Und manchmal sagt ja auch die Bibel, können wir gar nicht mehr beten und der Geist bittet mit unaussprechlichen Worten in uns. Manchmal tun wir das in Sprachen, manchmal summen wir ein Lied und manchmal schimpfen wir und vertrauen darauf, dass der Geist in uns mitbetet und unsere Gefühle in Worte fasst. Mit müden Augen starre ich nach oben, ich bin am Ende. Herr, komm mir doch zur Hilfe. Tritt als Bürge für mich ein, übersetzt die Elberfelder Bibel. Mach meine Sache zu deiner. Und das bleibt, glaube ich, auch eine ganze Zeit lang so. Und Hiskia, die Übersetzungen sind da, wie gesagt, relativ unterschiedlich. In der einen Übersetzung ist es ein bisschen so, dass Hiskia sagt, du hast dein Leben geändert, du hast mein Gebet erhört, du hast es getan. Aber wenn ihr andere Übersetzungen anguckt, dann hört es sich fast schon eher so an, was soll ich dich überhaupt Gott bitten? Du hast es doch getan, was mir passiert. Was soll ich dich bitten, dass du mich heilst? Du hast mir die Krankheit doch geschickt. Also reden in einer schwierigen Beziehung mit einem Gott, den ich nicht nur nicht sehe, sondern oft auch nicht verstehe. In einer schwierigen Situation, die mich an meine Grenzen bringt. Wie soll man das verstehen, dass so ein 5 Wochen altes Kind nicht zunimmt? Und viele Menschen salben einander und es passiert eben nichts. Gleichgewicht kommt mir in den Sinn als Stichwort. Mein Glauben ins Gleichgewicht bringen am Wort und nicht an den eigenen Gefühlen und auch nicht am eigenen Glauben. Mein Glauben ins Gleichgewicht bringen, nicht auf mich schauen und mein Glauben, sondern auf die Art, wie Gott sich in seinem Wort beschreibt, das ewig ist. Ein anderer Weg, Gleichgewicht zu finden, wenn wir so stolpern vor uns hin, ist Strecke. Ich finde es interessant, dass Hiskia zurückschaut. Mitten im Leid, in der Depression sehen wir Gott oft nicht, aber in der Rückschau. Und schließlich habe ich auch das Gefühl, dass oft Gott durch Menschen handelt. Aber am Ende gehört eben zu diesem Punkt auch, dass nicht immer alles gut wird. Dass Gott Leid und Krankheit zulässt. Dass er vielleicht sagt, komm zu mir in den Himmel, dass aber auf der Erde eine Menge Trümmer bleiben. Manchmal heißt Erhörung eines Gebets weitergehen, Frieden finden, Kraft, Trost. Und darüber möchte ich mit euch im dritten Punkt nachdenken, den ich genannt habe, Edelsteine im Matsch. Hiskia bekommt noch 15 Jahre. Dann wird er auch sterben. Also der Tod bleibt auch ihm nicht erspart. Wir wissen nie, wann der Tag kommt. Aber das Erste, an dem wir uns festhalten können, ist, dass wir das Leben feiern dürfen, so wie wir es gleich im Abendmahl tun. Dass wir wissen können, wir sind nicht im Ungewissen, wir fallen nie tiefer als in Gottes Hand. Wir sind unterwegs, wohin auch immer der Herr uns führt, an der Hand eines liebevollen Vaters, der uns seine unzerbrüchliche Treue zuspricht. So wahr du von diesem Brot isst und von diesem Kelch trinkst, so wahr gilt meine Liebe und mein Gnadenbund mit dir. Ein zweiter Edelstein in dem Matsch, der uns manchmal zugemutet ist und der in diesem Text beschrieben wird, ist, dass Hiskia nicht über Heilung redet, sondern über Vergebung der Sünden. Nicht, dass ich glaube, dass Krankheit in irgendeiner Form die Folge von Sünde ist. Etwas, was Jesus ausdrücklich zurückweist im Neuen Testament. Ich werde nicht müde, das zu sagen, weil man schnell unsicher wird. Aber es ist immer wieder der Hinweis in der Bibel zu finden, dass es eine Krankheit gibt, die unser Leben noch tiefer bedroht als jede andere. Und das ist die Sünde, die Trennung von Gott. Nicht, dass jede kleine böse Tat in Krankheit endet, ganz und gar nicht. Und es wird in jedem Fall schief, das aufzurechnen. Aber es ist eben so, dass die Folge der Sünde, der Menschen, der Tod ist. Und nur so kann man einen Satz so überhaupt sagen. Die Folge der Sünde der Menschen und nicht deine Sünde ist der Tod und Krankheit, Trennung von Gott. Gäbe es keine Sünde, dann gäbe es keinen Tod. Aber gibt es keine Sünde mehr, weil sie uns vergeben ist, dann werden auch wir leben nach dem Tod. Und das ist das Geheimnis dieses Textes und dieser Predigt. Gibt es keine Sünde mehr, dann gibt es keinen Tod mehr. Wir wissen, was nach dem Tod kommt. Wir, die wir an Jesus Christus glauben und eingeladen an ihn zu glauben, ist jeder in diesem Raum. Es mag einen Unterschied geben oder es gibt einen Unterschied zwischen Heilung und Heil. Nicht jeder wird heil im Sinne von Heilung. Aber jeder kann heil werden, weil wir das Heil in Jesus Christus haben. Erinnert euch vielleicht noch an meine Predigt über Wunder. Für Hiskia ist mit der Vergebung seiner Sünden, von der er in dem Text berichtet, die Entscheidung für sein Leben gefallen. Und wir, die wir das gleich feiern im Abendmahl, sehen dank Jesus noch deutlicher, was nach dem Tod sein wird. Ob wir nun Aufschub erhalten und wie lange auch unser Leben währen mag, in jedem Fall ist für die, die mit Jesus Christus unterwegs sind, gibt es das unverwesliche Leben in Herrlichkeit und Kraft, 1. Korinther 15. Nicht, weil wir eine unsterbliche Seele haben, sondern weil sich Jesus unseres Lebens angenommen hat. Das ist das Geheimnis deines Lebens, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass sich Jesus deines Lebens angenommen hat. Nun ist aber Christus auferstanden von den Toten und der Erstling geworden unter denen, die da schlafen. Wenn dein Lebensfaden abgeschnitten wird, er wird, wenn du mit Jesus unterwegs bist, nie abreißen. Denn Gott hält ihn in seinen Händen. Auch wenn du durchs Feuer gehst, fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. So können wir versuchen, getrost zu sterben. Und wenn es uns nicht gelingt, wir verzweifelt sind und von Zweifel zerrissen, hält uns Gott auch da. Aber wir können uns daran erinnern. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Hiskia hat eine Adresse, an die er sich wenden kann. Er versteht nicht immer, was Gott tut. Und er ist auch nicht mit allem einverstanden, was Gott tut. Und er schimpft ganz schön. Aber das zerbricht nicht sein Zutrauen. Und wieder, weil mir das wichtig ist, damit kein Druck entsteht, hier ist eine lange Geschichte erzählt. Und er krächzt wie ein Kranich. Und was er hier zusammenfasst, das hat vielleicht 5 Wochen, 5 Monate, was weiß ich, wie lange gedauert. Also wir brauchen keine Glaubenshelden. Aber er hat festgehalten. Wir müssen keine Glaubenshelden sein, aber er hat festgehalten. Wenn es hart auf hart kommt, sagt er uns, wendet euch an Gott. Wenn ihr wissen wollt, was zählt, findet ihr bei ihm Antwort. Ihn loben, die da leben. Und leben, wirklich leben, können die, die ihn loben, auch in Grenzsituationen. Ich verstehe dich nicht, aber du bist mein Gott und du bist Gott. Manche können das leichter, um andere wird es dunkel und schwer, aber es zählt immer die Richtung, in die wir schauen. Kein Vergleichen. Ein kleiner Hinweis am Ende noch. Trotz aller Wunder, am Ende gibt es ein Feigenpflaster, damit Hiskia gesund wird. Gott handelt auch durch Ärzte. Ist keine Schande und kein schlechteres Wunder. Wenn der Lebensfaden abgeschnitten wird, wenn es ist, als würden wir untergehen, bleibt uns immer noch das Gespräch mit Gott. Auch wenn es manchmal schwierig ist, gibt es immer eine Menge Edelsteine zu finden, auch im Matsch. Amen.